Vater, wir wollen dir heute Abend ganz herzlich danken, dass wir uns einfach wieder in dieser Freiheit und in diesem Frohmut zusammenfinden dürfen und wieder uns konzentrieren dürfen auf Dinge, die du uns zu sagen hast. Und wir sind gespannt, Herr, was es sein wird. Und wir freuen uns, Herr, dass wir einfach erlebt haben, dass du das auch in diesen vergangenen Tagen getan hast. Und wir glauben, sind fest überzeugt und bitten das auch, dass du das auch heute Abend tun möchtest. Und nun weißt du, Herr, auch wie verschieden wir sind in unseren Vorstellungen, im Glauben selbst, in unserer Beziehung zu dir und untereinander. Wir sind so verschieden. Aber eines haben wir gemeinsam, dass wir dich meinen und dich meinen wollen. Und so dürfen wir auch wirklich jetzt ganz fest erwarten, Herr, dass du auch wieder jedem von uns das gibst, was er persönlich braucht. Und dazu segnen wir unseren Bruder und bitten dich, dass du das in deiner besonderen Weise auch tun möchtest. Amen. Amen. So, wir sind ja nur noch morgen als voller Tag beisammen, aber wir haben nochmals einen neuen Referenten unter uns, den wir heute Abend noch einmal an dieser Stelle ganz herzlich willkommen heißen. Freuen uns, dass du da bist. Und glauben, dass der Herr etwas für uns hat durch dich. Das ist uns ganz wichtig. Ja, der Herr segne dich. Ich denke, dass die meisten dich schon kennen. Er ist Pastor im Ruhestand, Karl Leier. Er ist mit der Langensteinbacher Höhe schon ganz tief involviert. Also er gehört eigentlich schon zum Inventar bei uns.
Kann man ja fast sein.
Ja, sei ganz herzlich willkommen in unserer Mitte.
Danke. Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Es ist schon wahr, also mit dem Inventar. Ich möchte auch alle herzlich grüßen und dann möchte ich die Münchner alle herzlich grüßen. Das hat er gerade nicht gesagt. Ich war also mit den Münchnern zusammen 18 Jahre. Das war in den Jahren 1966 bis 1900. Rechnet's aus? Ja, eben. Ja. Und in der Zeit haben wir uns auch ein bisschen kennengelernt. Ich freue mich, dass München so stark vertreten ist. Überhaupt, dass die Konferenz voll da ist. Also ich habe mich erkundigt, Haus voll belegt, bis unters Dach. Sehr schön. Und ich habe auch schon gehört, dass bisher alles gut gelaufen ist. Und ihr kriegt ja so richtige Wechselbäder mit. Also das ist Kneippbehandlung, sagt man da dazu. Und es soll ja sehr gesund sein, warm, kalt, je nachdem. Die Referenten hat ja gesagt, die sind nicht alle gleich. Das wäre ja schlimm. Klar, und jeder bringt das, was ihm aufgetragen ist, und jeder bringt so, wie er ist. Und das will ich auch tun, dass ich aus dem Schwäbischen stamme. Das merkt man beim Leier, beim ersten Ton, wenn er den Mund aufmacht. Das weiß ich. Das habe ich in der Zwischenzeit längst gemerkt. Und ich höre mich auch selten auf Kassette. Wisst ihr warum? Weil ich das fast selber nicht hören kann. Dieses fürchterlich schwäbische Breite. Und wenn ich dann den Lothar Späth höre, dann sage ich, ja, also der schämt sich seines Schwabentums auch nicht. Ja, also gut. Ich tue es auch heute Abend nicht. Noch eins muss ich sagen, ist es durchgedrungen, weil heute Abend von einer Veränderung die Rede war. Also auf dem Programm steht für morgen Vormittag drauf die Erweckung der Völker. Entweder war das ein Hörfehler, ich habe das telefonisch nach hier durchgegeben und es stimmt nicht. Es heißt die Erwartung der Völker. Ich hoffe, das ist dann in der Zwischenzeit.
Da steht hier die Erwartung der Völker.
Dann
steht
ist
hier für morgen.
Hier steht Erwerbung. Dann ist also schon bekannt gegeben worden.
Ja, also hier ist der neue Zettel. Ist also schon richtig.
Ja, ja. Also Erwartung der Völker kommt morgen Vormittag. Erweckung, ich werde mich erkühnen, von Erweckung der Völker zu sprechen. Nee, nee, ist was ganz anderes. Ja, vielleicht doch nicht so ganz anders.
Im Ansatz.
Ja, ja. Warten wir es ab. So, aber heute Abend ist dran, Kennzeichen antichristlicher Verführung. Das stimmt. Und so steht es ja auch drin. Kennzeichen antichristlicher Verführung. Ich habe mich also beim Gesamtthema durch den Untertitel leiten lassen, Inhalte christlicher Hoffnung. Und das ist, glaube ich, schon ein bisschen kühn, jetzt von antichristlicher Verführung zu sprechen. Wo bleibt denn da die Hoffnung? Inhalte christlicher Hoffnung. Aber ich meine, um wirklich zu erfahren und zu erfassen, was christliche Hoffnung ist, muss man auch ein Stück weit das Gegenüber erfahren und erfassen und kennenlernen. Michelangelo hat gelebt von 1400, das sage ich jetzt bewusst, von 1475 bis 1564. Wer Michelangelo war, denke ich, wissen wir, dieser großartige Künstler hat in Rom die Sixtinische Kapelle gestaltet und dabei auch das Bild gemalt vom jüngsten Gericht. Und mit diesem Bild vom jüngsten Gericht hat er auch den Antichristen gemalt. Nun ist ja schon interessant und als Frage zu stellen, wie stellt sich nun ein Künstler wie Michelangelo, der übrigens ja auch die Schöpfung des Menschen da mit den zwei Fingern da so, das ist großartig, wie das einfach gestaltet ist. Wie stellt sich ein solcher Künstler den Antichristen vor? Da sieht man also auf dem Bild eine Menge Menschen und vor dieser Menge steht eine Gestalt, weiß gekleidet, großartige Erscheinung. Aber wenn man näher hinsieht, dann merkt man, dass die Gesichtszüge verkrampft und verzerrt sind, hart sind. Michelangelo wollte eine Predigt halten. Er wollte nämlich sagen, dieser Antichrist sieht aus fast wie Christus. Nur bei näherem Hinschauen ist er es eben doch nicht. Nicht Christus als der gute Hirte kann nicht mit verkrampften, verzerrten Zügen gelten und sich hinstellen, um da jetzt Leute an sich zu ziehen. Aber der Antichrist kann es. Ich meine, dass das von Michelangelo richtig gedeutet ist. Und er hat gelebt von 1475 bis 1564. Deshalb habe ich das gesagt. Ist also schon etliche Jahrhunderte her. Bei diesem Thema heute Abend geht es nicht darum, dass wir Neugierde befriedigen. Nicht wahr, das könnte schnell überrollt werden von anderen Dingen, auf die wir neugierig sind. Sondern ich meine, dass dieses Thema gerade für unsere christliche Hoffnung, biblisch begründete Hoffnung, überlebensnotwendig ist. Weil antichristliche Verführung etwas ist, von dem ich der Meinung bin, wir stecken mittendrin. Und zwar ganz massiv. Obwohl er der Antichrist von Anfang an angekündigt worden ist, schreibt das schon Johannes, das ist der Antichrist und er gibt uns Kriterien an die Hand zur Beurteilung. Wer den Vater und den Sohn leugnet, wer leugnet, dass der Sohn ins Fleisch gekommen ist, das ist der Antichrist. Ja, also bitte, wenn wir diese Kriterien auf Geschehnisse von heute anwenden, dann braucht es nicht viel Logik, um festzustellen, wer es nun tatsächlich ist und was da bereits schon läuft. Also obwohl der Antichrist schon lange angekündigt ist, müssen wir eine Entwicklung sehen, bis hin zu einem Ausreifestadium. Und wir müssen uns schon fragen, in welchem Ausreifestadium sind wir heute? Und das berührt schon deutlich das, was wir jetzt ganz allgemein mit christlicher Hoffnung bezeichnen. Wo müssen wir wappnen? Wo müssen wir sehr, sehr wachsam sein? Wie können wir bei alledem bestehen? Wo liegen nun tatsächlich die Verführungsmanöver? Also überlebensnotwendig. Ich meine, dass, so wie ich sage, für unseren Glauben, für unsere Hoffnung ist es überlebensnotwendig, dass wir die Kennzeichen antichristlicher Verführung kennenlernen und ins Auge fassen. Ich habe drei Hauptteile heute Abend. Der erste, was ist das Ziel antichristlicher Verführung? Und den zweiten dann, was sind die Kennzeichen, was dient dem Erreichen dieses Zieles? Da kommen dann einzelne Punkte. Und als letzter Hauptteil, wie können wir in dem allem bestehen? Also erster Hauptteil, was ist das Ziel antichristlicher Verführung? Wenn uns das Ziel klar ist, das heißt, wenn wir verstehen, was bei alledem herauskommen soll, dann lernen wir auch Mittel und Methoden, richtig einschätzen. Und wir können das Ziel antichristlicher Verführung durchaus vom Gesamtzeugnis der Bibel ablesen. Drei Punkte. Erste Antwort. Antichristliche Verführung will das Meisterstück Satans vorstellen. Kann man natürlich sofort fragen, was ist das Meisterstück Satans? Wenn wir in die Bibel hineinschauen und nach dem Geheimnis Gottes fragen, das kommt ja mehrfach, gerade auch in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, dann werden wir auf Jesus Christus geführt. Jesus als Löwe und Lamm ist das Geheimnis Gottes. Das ist Gottes Rettungswerk, Gottes Rettungsangebot für seine verlorene Welt. Wenn nun der Teufel sein Meisterstück, soll ich sagen, sein Geheimnis, das Geheimnis der Bosheit, von dem Paulus im 2. Thessalonicherbrief schreibt, vorstellt, sein Meisterstück, dann bringt er das Gegenstück dessen, was Gott für diese Welt gebracht hat. Das Meisterstück Satans ist nämlich der Anti-Sohn. Am Ende des jetzigen Zeitlaufs, vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu, steht eine höllische Trinität. Fast könnte man sagen, eine höllische Dreieinigkeit. Da gibt es den Drachen. Ich lese Offenbarung 12, Vers 3. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und nun wird so einiges beschrieben. Wir müssen ja bei der Auslegung der Offenbarung dran denken, dass hier vieles symbolisch zu verstehen ist. Und so auch der Hinweis auf den Drachen. Das ist ein Symbol für den großen, alten Drachen. Oder in Offenbarung 20 heißt es dann die große, alte Schlange. Das heißt, was am Anfang schon auf den ersten Blättern geschrieben steht, dass nämlich die Schlange im Garten Eden war, entpuppt sich, wenn man sich durch die Bibel hindurch gearbeitet hat, nach Offenbarung 20 ganz eindeutig als der große Verführer. Die Schlange ist ein Symbol im Garten Eden für den Teufel. Und so auch hier der Drache. Bitte hören wir die Zahl. 7 Häupter und 10 Hörner. Der Drache ist hier der Antigott. Dann in Offenbarung 13, Vers 1. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Merkt ihr was? Die Zahl stimmt überein. 10 Hörner und 7 Häupter. So wie der Drache diese Zahl aufweist, so auch dieses andere Tier, das aus dem Meer aufsteigt, Meer als Völkermeer zu deuten, war keine Frage, auch 7 Häupter und 10 Hörner. Und es kommt ein weiteres Tier noch, das ist übrigens der Antisohn. Ein weiteres Tier, und zwar in Offenbarung 13, Vers 11, und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde, das hatte 2 Hörner, wie ein Lamm, und redete wie ein Drache. Weil es redet wie ein Lamm, hat es 2 Hörner. Man bezeichnet es gemeinhin als den falschen Propheten, der hier so genannt ist mit dem weiteren oder zweiten Tier. Und das ist der Antigeist. Also das Tier, das den Geist oder die Geistseite vertritt. Das meine ich mit der höllischen Trinität. Antigott, Antisohn, Antigeist. Warum kann man das so sehen? Sozusagen so spezifiziert sehen? Die Antwort liegt darin, der Teufel ist der große Nachahmer Gottes. Das werden wir nachher bei den nächsten Punkten auch gleich merken. Als der Nachahmer Gottes will er zeigen, dass er auch was kann. Er wollte ja sein wie Gott oder will bis heute noch sein wie Gott. Man tut der Bibel keine Gewalt an, wenn man verschiedene Stellen im Alten Testament bei Jesaja und bei Hesekiel und noch andere Stellen die Geschichte mit dem Luzifer so deutet, dass der Luzifer eben eines Tages, Hesekiel sagt das ganz klar, eines Tages sein wollte, wie Gott. Ihm hat das nicht gepasst, eben als ein Erzengel, als ein Thronwächter, als ein Cherubim zu fungieren, Thronwächter am Throne Gottes. Und er wollte sein wie Gott, sein Herz überhob sich, der Hochmut war die Ursache. Und dieses Seinwollen wie Gott, das ihm zum Verhängnis wurde. Ich war der Luzifer, der Lichtsengel, wurde dann zum Satansfürsten. Das hat dieser gefallene Satansengel als Giftspritze seit dem Sündenfall der Menschheit beigebracht. Das war doch das Verführungsmanöver. Ihr werdet sein wie Gott. Der Köder sozusagen. Satan als Nachahmer Gottes. Es gibt im Philipperbrief eine Stelle, die diesen Gedankengang von eben unterstreicht und erhärtet. Wenn es da von Jesus Christus heißt, also dem Meisterstück Gottes, dem Geheimnis Gottes, nämlich den Sohn Gottes. Wenn es da heißt, er hielt es nicht wie einen Raub fest, gottgleich zu sein. Wie kommt der Paulus zu der Formulierung Raub? Wie ein Räuber seine Beute festhält. Gab es tatsächlich den Thronräuber? Ich meine ja. Deshalb kommt die Formulierung, dass eben der Sohn Gottes genau das Gegenteil gemacht hat. Das Ganze nicht wie einen Raub festgehalten, sondern hat es dahin gegeben. Erniedrigte sich selbst, ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Also der richtige Sohn Gottes geht den Weg der Erniedrigung. Und der falsche, der will sich selbst erhöhen. Satan als Nachahmer Gottes. Also, Ziel antichristlicher Verführung, erstens, das Meisterstück Satans vorzustellen, den Antisohn. Zweitens, das Ziel ist, und nun kommt es immer näher, das Ziel antichristlicher Verführung ist, die Weltprobleme erfolgversprechend zu lösen. Da sind wir ja mittendrin. Das muss man nicht weit herholen, wenn man von Weltproblemen spricht. Und wenn wir von Globalisierung reden, dann ist das ja fast in aller Munde, nicht erst seit dem 11. September. Aber Weltprobleme erfolgversprechend lösen zu wollen, ist eigentlich der Grund dafür, dass das Ganze so Erfolg hat. Der Grund, warum das Tier aus dem Meer und dann das andere Tier, Offenbarung 13 ist ja das Zentralkapitel, wenn man nach dem Antichristen fragt in der Bibel, warum die so Erfolg haben. Warum der falsche Prophet sozusagen als Steigbügelhalter für den Antichristen, ich sage es jetzt ohne das Bild, als Steigbügelhalter dient und die Welt dazu bringt, das Tier begeistert anzubeten. Da kann man sich fragen, ja, woher kommt denn das? Nun, die haben Erfolg. Das ganz heiße Problem, das Problem der Kriege. Wir haben einen fürchterlich geschundenen Globus. Eigentlich ist unsere Erde ein einziger Friedhof. Also wie viele Menschen da auf unserer Erde sterben, eines unnatürlichen Todes. Das ist ganz schlimm. Warum? Weil Kriege geführt werden. Die meisten Kriege, die auf unserem Globus ablaufen, wissen wir gar nicht. Ich habe mal in irgendeinem Jahr von einer Zeitung die vergessenen Kriege dargestellt gesehen oder gelesen. Und da stand drin, dass Afrika der gebeutelste, vom Krieg her jetzt gesehen, der gebeutelste Kontinent ist. Da bringen unsere Medien ja nur dann etwas, wenn es, was weiß ich, irgendwas Sensationelles gibt. Auf unserem Globus laufen Kriege en masse ab. Kleinere, größere, manche sind unter der Schwelle, die überhaupt erwähnenswert ist. Aber Menschen kommen um. Wenn es nun einen gäbe, der nun wirklich eine Friedenslösung bringt und dann vor allem, was ganz wichtig ist, das Dauerproblem im Nahen Osten, war dieses ständig schwelende Problem zwischen Israel und den Palästinensern, für das man ja angeblich alles schuldig macht. Auch der Irakkrieg hat man ja mit dem in Zusammenhang gebracht. Also wenn es einen gäbe, der hier eine Friedenslösung anbieten könnte, unter der Devise neue Weltordnung mit einer Weltregierung, wisst ihr, das sind ja alles Dinge, die ich sage, die erfinde ich gar nicht. Das ist doch alles bereits im Gespräch. Oder das soziale Problem. Also, dass wir als Wirtschaftswunderland zu einer solchen Sozialproblematik degenerieren. Das hätte doch vor 10 oder 15 oder 20 Jahren niemand gedacht. Aber nun sind wir soweit. Zu einer Sozialproblematik. Unser Land. Dabei geht es uns doch eigentlich noch gut. Es gibt andere Länder, andere Völker auf der Welt. Da schreit die Not nun wirklich gen Himmel. Bei uns noch lange nicht. Es ist nur so, dass viele in unserem Land den Wohlstand bedroht fühlen und deshalb schreien. Und wir merken es doch, wir kriegen es tagtäglich mit, nicht wahr, wie sich unsere Bundesregierung jetzt mit dem DGB anlegen muss. Warum? Weil die einen ziehen und der andere lassen nicht fahren und so weiter. Das ist ja ein Ding, ein fürchterliches Spiel, was da abläuft. Wenn es einen gäbe, der nun wirklich die sozialen Probleme löst, Angebot für jeden, haben die Älteren unter uns noch in Erinnerung, dass es eigentlich die 6 Millionen Arbeitslose waren, die den Hitler mit an die Macht gebracht haben? Gebt uns Arbeit, gebt uns Brot. So sind damals, vor 1933, die Arbeitslosen um das Rathaus von Nürnberg, das hat mir der erzählt, der da drin saß und die Problematik hautnah erlebte und eigentlich mitlösen sollte, war als Stadtdirektor dort tätig, wie dann die arbeitslosen Massen um das Rathaus herumgezogen sind, eben mit dem Stereotypenruf, gebt uns Arbeit, gebt uns Brot, gebt uns Arbeit, gebt uns Brot. Kam einer. Und wenn dann welche gefragt haben, wie konntest du da bloß dem zustimmen und so weiter, das weiß ich, hat mir ein anderer dann erzählt, ja weißt du, wenn man eine Familie hat mit 5, 6 Kindern und hat keine Arbeit, und da war die Geschichte mit der Sozialversicherung oder Arbeitslosengeld und all dem, das war nicht geregelt und musste eine Familie durchbringen und es kommt einer, der sagt, bitte, du kriegst Arbeit. Ja, was soll man da machen? Das war doch alles einleuchtend, klug eingefädelt. Schon die Sache mit dem Volksempfänger, das war ja damals das Propagandainstrument, so wie heute das Fernsehen. In der Zwischenzeit hat sich die Technik ja gewaltig entwickelt. Wir werden ja von allen möglichen und unmöglichen, sage ich es mal so, Telekommunikationswellen malträtiert jeden Tag. Die Sache mit dem Volksempfänger und dann mit dem Volkswagen war doch klug und einleuchtend eingefädelt. Für das Volk etwas bringen. Da gab es von Hitler soziale Leistungen. Ich habe auch einen Zipfel mitgekriegt. Ich kann mich heute noch erinnern, wie wir waren 6 Geschwister. Und das galt ja damals was. Vom Winterhilfswerk wurden wir, wie alt ich war, weiß ich nicht mehr, aber war meine Mutter dabei, waren eingeladen. Ich habe damals ein Wehrmachtsauto bekommen. Natürlich musste es ein Wehrmachtsauto sein, als Spielzeug. Ja, glaubt ihr nicht, das beeindruckt doch. Die weltweiten sozialen Probleme lösen. Ich sage das deshalb. Das ist das Ziel, das soll dabei herauskommen, dass wir, wenn Dinge eingefädelt werden, merken, halt, von welcher Seite, wer bringt's, was soll dabei herauskommen, dass man nicht einfach bloß allgemein groß mitschreit und mitmacht und sagt, wunderbar, das ist die Lösung. Umweltproblem ist doch längst zu einem weltweiten Problem geworden. Und warum dies alles? Der Teufel will das Reich Gottes vorwegnehmen. Das Reich Gottes. Im Vaterunser beten wir ja 2000 Jahre schon, dein Reich komme. Es gibt da verschiedene Deuter, die meinen, sagen, es sei schon gekommen, es sei zur Hälfte gekommen, es sei in die Gemeinde gekommen und was man da alles sagen mag. Aber das Reich Gottes, in dem Jesus Christus als König aller Könige herrschen und regieren wird, ist noch nicht gekommen. Sonst hätten hochrangige Theologen schon längst draufkommen müssen, man sollte eigentlich die Bitte im Vater unser streichen, denn das sei überholt. Aber da ist noch niemand draufgekommen. Das Reich Gottes vorwegzunehmen ist eine Zielsetzung Satans. Ich habe gesagt, als Nachahmer, als Nachäffer Gottes. Er möchte vorher zeigen, dass er es vielleicht angeblich auch fertig bringt. Als Reich des Scheinfriedens, als Reich einer Religion, als Reich mit einer falschen Anbetung. Ich sage das gezielt jetzt so. Ich will auch gleich sagen, warum. Da heißt es in Offenbarung 13, Vers 4. Offenbarung 13, Vers 4. Sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Also der Antigott oder der Antivater gibt dem Antisohn, dem Tier, die Macht. Und beteten das Tier an, den Antichristen, und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Die Sache mit der falschen Anbetung, das ist, beteten das Tier an, heißt es hier. Die Sache mit der falschen Anbetung hat eine ganz bestimmte Wurzel. Das ist sicherlich uns allen klar. Bei der Versuchung Jesu in der Wüste kam ja Satan sicherlich verstellt. Sonst hätte ihn Jesus noch schneller abgewiesen und sich nicht auf Gespräche herüber und hinüber eingelassen. Kam ja der Teufel beim dritten Mal mit dem Vorschlag, das alles will ich dir geben. Alle Reiche der Welt. Merkt ihr? Herrschaft. Alle Reiche der Welt will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da wollte der Teufel Anbetung. Und wenn es ihm gelungen wäre, sozusagen den Sohn Gottes so an der Nase herumzuführen, dass er ihn, den ehemaligen Luzifer, anbetet, dann hätte er seinen höchsten Triumph erlebt. Der Teufel will Anbetung. Wisst ihr, deshalb bin ich in manchen, was will ich sagen, Versammlungen oder Veranstaltungen so zurückhaltend, wenn es da Anbetungstänze und was weiß ich noch für Rituale und Anbetungs-, ja auch Gesänge, Nicht alles, was da im musikalischen Gebiet läuft, ist nun wirklich Anbetung. Deshalb bin ich da so zurückhaltend. Weil wir die Grundtendenz wissen müssen. Satan als Fürst dieser Welt hat auf unserem Globus ganz gewaltig das Sagen übernommen. Wir leben noch im bösen Äon. Und weil er das Ziel hat, angebetet zu werden, dürfen wir nicht einfach alles bloß blind und oberflächlich sagen, ist alles Anbetung. Das vorweggenommene Reich Gottes unter der Herrschaft Satans ist ein Reich mit einer falschen Anbetung. Das Ganze ist ja nichts anderes als letztlich bei, wenn der Antichrist angebetet wird und damit der Drache, der Antigott, dass das unter dem Siegel läuft, dass der Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird. Es ist die Selbstvergottung des Menschen. Wenn es in 2. Thessalonicher 2 heißt, in diesem Zentralkapitel, das Paulus ja geschrieben hat, er setzt sich in den Tempel und gibt sich aus, er sei Gott, er ist Gott, er präsentiert sich als ein Gott. Und die Menschen fallen darauf herein. Dann nur deshalb, weil in den Jahren oder Jahrzehnten vorher, bis es soweit sein wird, die Menschen selber zu irgendeinem Gottsein da emporgejubelt worden sind. Ich will gleich sagen, was ich meine. Da schreibt ein Walter Gerd Bauer, wer das im Einzelnen mag, kann ich nicht sagen, aber das konnte man schwarz auf weiß lesen. Das Christentum schlägt mit dem Namen Jesus die Menschheitszukunft tot. Da muss ich warten. Versteht ihr den Satz? Das Christentum schlägt mit dem Namen Jesus die Menschheitszukunft tot. Das ist in die Richtung gedacht, die ich einmal in einem Leserbrief mitbekommen habe, in einer Zeitung, die bei uns kam. Da hat einer, ein Intellektueller, in einer Zeitung geschrieben, also Doktor sowieso war das, er wollte seine Kritik Luft machen wegen Pro-Christ. Und hat sich darüber mokiert, Pro-Christ sei nicht zeitgemäß, das sei nicht aktuell genug, Pro-Gott könne er sich noch gefallen lassen, aber Pro-Christ, wie sagt man da, das sei kontraproduktiv. Man schließt dann sozusagen die anderen aus und das passt nicht mehr in die heutige Landschaft. Pro-Christ zu sagen. Und in die Richtung geht das, was der hier schreibt. Das Christentum schlägt mit dem Namen Jesus die Menschheitszukunft tot. Das heißt, man kann mit Jesus nicht mehr kommen, vielleicht als einer unter vielen, neben all den anderen Religionsstiftern, aber ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Zitieren. Das geht nämlich weiter. Deshalb wird Folgendes eintreten. Es wird zur Menschwerdung des Menschen kommen und Mensch, das wird der neue Name Gottes sein. Das ist der Gipfel. Also was waren jetzt die drei Punkte? Das Ziel antichristliche Verführung. Wir sagten, das Meisterstück vorzustellen, Satans. Die Lösung der Weltprobleme erfolgreich anpacken. Das Reich Gottes vorwegzunehmen. Zielsetzung antichristlichen Geschehens. Und nun, was dient zum zweiten Teil kommt jetzt, was dient dem Erreichen dieser Ziele? Das ist nun ganz gewiss ein vielschichtiges Feld. Und das ist unmöglich heute Abend erschöpfend zu behandeln. Das geht nicht. Da kann ich auch nur so einzelne Blitzlichter bringen. Erstens, diesem Ziel dient das Mittel der Vereinheitlichung. Das geht ja ein, nicht wahr, wie Öl oder was geht leicht ein, wie Honig oder je nachdem, wie man eben gelagert ist. Aber die Europäische Union hat als sogenannte Europa-Hymne ich weiß nicht, ob wir das registrieren. Das müssen wir registrieren. Hat als Europa-Hymne den Text von Friedrich Schiller vertont vom großen Beethoven, Freude schöner Götterfunken, mit der Zentral, oder ja was, es sind mehrere Zentralaussagen drin, Brüder über dem Sternenzelt und so weiter, seid umschlungen Millionen, alle Menschen werden Brüder. Zentralanliegen. Das singt man mit der Europa-Hymne. Dass hier der biblische Begriff Brüder natürlich verwässert ist oder in eine ganz andere Richtung läuft, ist eigentlich klar. Jedem Bibelleser muss das klar sein. Das Mittel der Vereinheitlichung, des Zusammenführens, nun ist das Vereinigen, das Zusammengehen, das Gemeinsame ja nicht an sich falsch. Wir sitzen heute Abend hier schiedlich und friedlich beieinander, ist doch richtig, ist doch besser, als wir gehen aufeinander los. Ist doch ganz klar. Aber nicht wahr, Vereinheitlichung mit dem Ziel der Selbstvergottung, der Selbsterhöhung, dass wir sozusagen unsere Muskeln spielen lassen und zeigen, wir können es auch, unter der Steuerung satanischen Geistes, das ist das Verkehrte. Politisch. Ich denke, wir haben so viel praktischen Sinn, dass wir das ganze Geschehen sehen und deuten können, wie plötzlich der Ost-West-Konflikt über Nacht zusammengebrochen ist. In unserer Bundesrepublik fällt die Mauer. Es kommt zu einer Vereinheitlichung. Es wächst zusammen, was zusammengehört. War ja damals ein Spruch, ist doch nicht falsch. Klar ist das nicht falsch. Aber wie der Ost-West-Konflikt bis dahin immer unter der Bedrohung im Westen nicht war, wann wird der Russe am Rhein stehen und das alles, über Nacht war das verschwunden. Es bilden sich politische große Blöcke und mehr konzentriert sich alles um den Nahen Osten. Siehe jüngst Irakkrieg, das sage ich nachher auch noch was dazu. Die politischen Blöcke. Ich meine, dass diese politische Welteinheit nicht, wenn das antichristliche Letzte Reich in Erscheinung tritt, nicht unbedingt die letzten Stämme von Zentralafrika oder was weiß ich, Neuseeland oder auf irgendeiner der Fidschi-Insel oder was, dass das alles mit einbezogen werden müsste. Müsste nicht unbedingt sein. Es geht um die großen Blöcke. Politische Einheit und wirtschaftliche. Da merken wir da nicht, wie im Westen bereits vielen Wirtschaftsmanagern die Knie zittern, weil in China SARS, ich sage es verkürzt, ausgebrochen ist. Wie das alles verflochten ist, zusammenhängt. Offenbarung 13, niemand kann kaufen und verkaufen, der nicht das Mahlzeichen des Tieres angenommen hat. Und dann die religiöse Einheit marschiert mit Riesenschritten voran. Man spricht nicht bloß von der Ökumene, der christlichen Konfessionen, sondern man spricht bereits von der Ökumene der Religionen. Und dass da Rom führend ist, bedarf auch keiner weiteren Beweisführung. Das wirkt man auf allen Schritten und Tritten. Vor ein paar Tagen hat uns jemand gesagt, weil ja der Papst zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten seinen Aufruf zum Frieden, eben seine Stellungnahmen gegen den Irakkrieg losgelassen hat, weil er für den Frieden ist. Natürlich sind wir für den Frieden. Warum geht der Papst nicht nach Nordirland und sagt dort, er sei für den Frieden? Ich muss sagen, auf den Gedanken bin ich selber gar nicht gekommen. Aber da muss man drüber nachdenken. Diese religiöse Einheit ist ganz gewaltig im Vormarsch. Rom verbreitet schon lange, dass alle Religionen einen Lichtstrahl der Wahrheit hätten. Wird doch schon lange gesagt. Natürlich hat das Christentum das volle Licht. Vor allem, wenn es von Rom kommt. Ich hoffe, ich bin nicht zu scharf, aber das muss gesagt werden. Na, ich gucke dann lieber zu ihm, weil er wacht über mich. Nein, das war jetzt zu scharf gesagt. Also Mittel der Vereinheitlichung. Das Mittel der Religion, das gehört ja mit dieser Religionseinheit da mit da rein. Ich habe das bei der alttestamentlichen Gestalt Nimrod gelernt. Nimrod. Über den stehen nur ein paar Sätze in der Bibel, aber die haben es in sich. Nimrod war ja der Erste, der Macht gewann auf Erden. So heißt es in der Luther-Übersetzung, meint eigentlich der erste Diktator, der erste Gewaltherrscher. Und da steht dabei, und da kann man sich leicht blenden und verführen lassen, dass er ein großer Jäger war vor dem Herrn. Was der gejagt haben mag, die Ausleger sind sich da nicht einig. Einige meinen, der hat die wilden Tiere, die da überhand genommen hätten, eben gejagt und sei so zum Menschheitsbeglücke geworden. Andere haben es so gedeutet, ja, der habe Menschen gejagt, denn der brauchte viele, viele Menschen zu den vielen Städten, die er gebaut hat. Ist nicht so wichtig. Ob das eine oder das andere jetzt stimmt. Auf jeden Fall war er ein brutaler Gewaltherrscher. Und hat das Mittel der Religion als erster eingesetzt, um seine Gewalt zu stützen, zu bauen und durchzuziehen. Das Mittel der Religion. Das sagt die Bemerkung der Bibel, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Was heißt denn das plötzlich vor dem Herrn? Der hat den Herrn in Anführungszeichen als religiöses Vorzeichen vor seine ganzen Machenschaften gesetzt. Das ist nicht hergeholt. Ich muss nochmal auf das Dritte Reich zu sprechen kommen. Wir stehen auf dem Boden des positiven Christentums. Hitler. Die SA marschierte am Anfang mit fliegender Fahne in die Kirchen. Hitler. Der hat es auch verstanden, das Mittel der Religion einzusetzen für seine politischen Ziele und Zwecke. Lernen wir daraus. Wenn Hans Küng, dieser sehr kluge katholische Theologe, der ja Lehrverbot bekommen hat, aber sich ganz schön über Wasser hält, muss ich sagen, der versteht schon, das ist auch ein hochintelligenter Mann. Wer bin ich, dass ich da was dazu sage? Klar, aber sein Wort, sein Satz, Weltfrieden gibt es nur durch einen Religionsfrieden, ist zu einem Kernsatz geworden, der immer wieder gehandelt wird. Der wird verbreitet. Der ist unterschwellig stets da und dann oberschwellig auch. Warum? Weil er einleuchtet. Ist da was? Ah ja. Nicht, dass jemand übel ist, so meine ich. Der Satz leuchtet doch sofort ein. Siehe Nordirland. Siehe da und dort und siehe Irak. Siehe die Auseinandersetzung zwischen Israel und den Palästinensern. Weltfrieden gibt es nur durch Religionsfrieden. Das leuchtet ein. Klar, muss man sagen. Selbstverständlich, also setzen wir uns dafür ein. Wenn es aber den Religionsfrieden nur gibt, wenn man die Einmaligkeit und Einzigartigkeit Jesu Christi dabei opfert, dann müssen wir sagen, nein, so nicht. So nicht. Dann ist es ein falscher Friede. Der hält dann auch nicht. Also das Mittel der Religion. Wir müssen auf dieser Linie all die Aktionen sehen, die eben, ich sag's noch mal so, die eben von Rom aus betrieben sich war, Friedensgebet in Assisi und Aktionen, die einfach diese Einheit als Ziel haben, alles zusammenzubringen. In einer Theologie der Religionen wird gesagt, alle Religionen haben Anteil an der Heilsoffenbarung Gottes. Entschuldigt, in die Richtung marschiert auch Jörg Zink. Ich habe eine Auslegung des Vaterunsers aus seiner Fehde gelesen, da stehen einem die Haare zu Berg. Das endet im Pantheismus. Das Mittel der Religion. Wisst ihr, da dann kommen und sagen, aber das ist doch religiös, da ist ja was dran, das ist doch einleuchtend. Und das, ja, der Satz, das ist doch eigentlich was Gutes. Reicht nicht. Das reicht nicht zum Beurteilen. Dann drittens das Mittel der Toleranz. Ist auch ein Schlagwort unserer Tage. Es ist eine sicherlich notwendige Toleranz, wenn wir Andersgläubige nicht gleich mit Feuer und Schwert bekriegen, so nach der Devise, wenn du nicht mein Bruder sein willst, dann aber nichts wie weg und so. Ist doch ganz klar. Diese Toleranz der Liebe hat Jesus gehabt. Meister, da sind welche, die tun in deinem Namen Teufel austreiben. Willst du nicht, dann lass Feuer vom, lass Feuer vom Himmel runterfallen und so weiter. Denn die müssen doch da, wenn sie dir nicht nachfolgen, dann dürfen sie auch nicht in deinem Namen. Hat Jesus gesagt, lass sie doch. Es gibt notwendige und richtige Toleranz. Brüder und Schwestern, wenn wir die Einheit im Geiste Jesu Christi praktizieren wollen, geht es gar nicht ohne Toleranz. Wenn ich nur nach meiner Nase, nach meinen Vorstellungen, nach meiner Überzeugung den anderen beurteile und meine Schublade oder Schablone pressen will, das wäre ja furchtbar. Das ist doch gerade das Wunder, das der Geist Gottes fertigbringt, dass wir in unseren Verschiedenheiten dieses eine haben, eben vom Geist Gottes gesteuert, geprägt, gelenkt zu sein und dann dieses bunte Einheitsbild abzugeben. Was glaubt ihr, wie das bunt aussieht heute Abend hier, wenn man von da oben reinschaut? Ja klar, nicht bloß in der Kleidung, sondern wir haben alle unsere Art. Die sollen wir doch auch haben. Und es wird immer dann schwierig, wenn einer daherkommt und sagt, aber ich und nur ich. Die Normierung. Also das Mittel der Toleranz. Ja, das wäre ja sowieso ein besonderes Thema jetzt heute Abend. Der Papst hat mal gesagt, hat auch wieder recht übrigens, der Mensch ist wichtiger als die Unterschiede der Religionen. Der Mensch ist wichtiger als die Unterschiede der Religionen. Ja, natürlich. Aber dem Menschen Hilfe, Heil und Rettung anbieten, ohne Jesus, ist doch Täuschung. Überall, wo Jesus unpraktiziert wird, liegt diese falsche Toleranz vor. Wenn man dann alles laufen lassen kann, ja, so, wenn man nur in eine Richtung, wenn es nur gut ist. Also das Mittel der Toleranz, man muss sagen, der falschen Toleranz. Weiter, das Mittel der Massenmedien. An der Stelle möchte ich jetzt was zum Irakkrieg sagen. Ich weiß nicht, werde ich nachher gesteinigt, das weiß ich nicht, aber ich sage es trotzdem. Ich fange an mit einem Gespräch, das wir zu Hause hatten mit unserem Nachbarn, der über der Straße wohnen im Süden. Ich sage das deshalb, weil da ist unser Garten und da waren wir im Garten beschäftigt und er auch und er ist sehr gesprächsbereit und kam zum Gespräch, als der Irakkrieg schon lief. Und wir kamen natürlich drauf, das sage ich, wissen Sie, ich blase nicht in das Hirnlein, in das zurzeit alle blasen. Wir sind gegen Krieg und die Schulkinder wurden eingesperrt und wurden da zum Briefeschreiben an Bush veranlasst. Und was soll denn ein 10-jähriges Kind an Bush schreiben, wenn es ihm nicht voreingesagt wird? Also da sind Dinge gelaufen, die haben mir sehr missfallen. Nun, ich sagte das dem Nachbarn. Ich blase nicht in das Hirn. Was? Sie als Mann der Kirche müssen doch, hat er offenbar rausgekriegt, dass ich einer von denen bin, Sie als Mann der Kirche müssen doch gegen den Krieg sein. Sagen muss ich gar nicht. In meiner Bibel steht, im Psalm 46, ich sage es jetzt ein bisschen ausgeweitet, als ich es ihm dann gesagt habe, der den Kriegen steuert in aller Welt. Ich sagte ihm, wissen Sie, der Schlüssel, den Irakkrieg ein bisschen zu verstehen, ist Israel. Die proben mit Gasmasken, weil sie nicht sicher sind, ob wieder nicht Skat-Raketen rübergeschossen werden, wie beim ersten Golfkrieg. Die zittern und wissen nicht, was kommt. Der Schlüssel ist Israel. Da war schon ein bisschen, erschreckt fast. Wir haben ihn dann noch eingeladen zu Pro Christ. Das lief gerade in der Zeit, gerade bei uns in Winnenden. Ich glaube nicht, dass er kam, aber meine Frau war auch dabei. Die hat ihm dann gesagt, ja, da können wir ruhig mal hin, weil er uns dann plötzlich verraten hat. Ja, also, er orientiert sich am Buddhismus. Naja. Also ich habe jetzt für das nächste Gespräch über den Gartenzaun, es ist zwar keiner da, aber wenn wir über den Garten reden, werde ich beim Buddhismus bei ihm anknüpfen. Woher kam denn das, dass plötzlich alle Welt gegen den Irakkrieg war? Natürlich kann man nicht sagen, ich bin für den Krieg. Ist doch klar, wer will den Krieg? Wie aber, wenn das so wäre, dass der seit Jahren die Vernichtung Israels propagiert, nicht bloß verstohlen, sondern lauthals, der Saddam Hussein, seit Jahren die Vernichtung Israels und kurz bevor er dann abgetreten wurde, hat er noch gesagt, also es muss ein Palästinenserstaat gebildet werden, vom Jordan bis zum Mittelmeer. Ja, wisst ihr, was das heißt? Israel muss verschwinden. Wie, wenn da Gott sagen würde, Freund, jetzt reicht's. Und Gott einen Gerichtsvollstrecker erweckt, die Sache mit Möllemann haben wir wahrscheinlich auch mitbekommen, wenn wir die Nachrichten verfolgen. Möllemann hat ja in der heißen Phase des Wahlkampfes sich erkühnt mit einem Flugblatt gegen Sharon, Friedman, ich sage es jetzt mal kurz so, gegen Israel, also antisemitisch zu agieren. Zweifellos in der Meinung, die antisemitische Grundstimmung, die in unserem Volk bereits wieder da ist, bitte, Klammer auf, Fritz May hat auf eine Anzeige hin, die in verschiedenen Zeitungen in unserem Land gebracht hat, Zuschriften bekommen. Diese Zuschriften haben zum Teil getrieben von Hass und Spott fürchterlichster Art. Fritz May wurde also angegriffen nach Strich und Faden. Und er hat sortiert, er hat gezählt und hat festgestellt, 80% in unserem Land ist bereits wieder antisemitisch. Und wahrscheinlich hat Möllemann gemeint, er könnte diese Grundstimmung zu Wahlzwecken ausnützen, wenn er auch in diese Richtung schießt. Er hat geschossen. Wo ist er heute? Arafat. Ja, das kommt ja ein bisschen vom Thema ab, das ist ja jetzt schon. Aber das hängt mit den Massenmedien zusammen. Arafat hat ja bis dato immer ein zweizüngiges Spiel getrieben. In Arabisch hat er gegen Israel geschimpft und gewettert und hat das gesagt, was der Saddam Hussein auch sagt und gesagt hat. Eigentlich muss Israel weg. In Englisch, und wenn dann die UNO-Vertreter und so weiter kamen, hat er ja dann mit Engelszungen gesprochen, hat er anderes gesagt. Seine Demontage ist im Gange. Fast hätte ich auch so gefragt, wo ist er jetzt? Wisst ihr, die Bibel sagt uns, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Ob uns das immer einleuchtet oder nicht, aber so sagt es Gott. Gott steht zu seinem Volk. Und wer meint, er könnte gegen das Volk Gottes antreten, wie auch immer, der kriegt es mit Gott zu tun. Das ist meine Antwort zum Irakkrieg. Damit sind die Gerichtsvollzieher, die Gott in der Lage ist einzusetzen, nicht irgendwie von vornherein und pauschal bloß gerechtfertigt. Absolut nicht. Aber Gott hat es fertiggebracht, nicht wahr? Eine Nebukadnezar, diesen Urfeind Israels, richten zu lassen durch einen Kores. Sagt Jesaja. Ja, also die Sache mit den Massenmedien. Ich war diese Stimmung, wir sind gegen den Krieg. Das ist doch angeheizt und aufgeheizt worden durch die Massenmedien. Wir kriegen ja das Eigentliche, was geschieht, nicht mit. Wir kriegen es nur gesiebt und gesteuert mit. Auch das sollten wir uns grundsätzlichst merken. Da meint man, das Fernsehen könne nicht manipulieren. Die können noch schlimmer manipulieren, wie das Radio, wo bloß das Wort kommt. Es ist schlimm. Ein Soziologe hat schon vor Jahren gesagt, der Mensch von heute ist total informiert. Er meint es, sage ich jetzt dazu, er meint es, er sei total informiert. Aber der Soziologe hat dann weitergemacht und hat gesagt, er ist aber auch total manipuliert. Das ist das, was mich bei dem Irakkrieg ganz schrecklich erschüttert hat. Mit welch einem durchgängigen Aufschrei, global, wir sind gegen den Krieg. In den Kirchen, Plakate, wir sind gegen den Krieg. Krieg, das hat, im ökumenischen Lager hat man das, ja, also nach 1945, als die ersten ökumenischen Kirchentage oder Vollversammlungen waren, Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein. Der Spruch kam jetzt auch wieder. Der ist vordergründig natürlich auch einleuchtend, vordergründig. Aber in meiner Bibel steht, er den Krieg entsteuert in aller Welt. Das Mittel der Massenmedien wird ergänzt durch das Mittel der Massenbegeisterung. Das konnte man da auch erleben. Begeisterung jetzt in einer bestimmten Richtung natürlich, aber dieses plötzliche Zusammengebundensein. Alles ist plötzlich auf den Beinen. Tausende demonstrieren, Tausende haben ein Ziel. Nur das muss weg, nur so. Ist gefährlich. Achten wir darauf, es wird der Antimaschinerie gelingen, durch Faszinierendes, durch Sensationelles, die Menschheit global zu begeistern und in eine Richtung zu schieben. Und in dem allem das Mittel der Kontrolle und der Registrierung und der Zentralisierung. Das muss ich auch nicht nachweisen. Ich glaube, Fachleute, Computerfachleute, wir haben einen da von München da. Stefan, du könntest sagen, was da heute technisch bereits möglich ist. Seit dem 11. September hat man ja auch per Gesetz der Polizei und dem Überwachungssystem auch in unserem Land ja in manchen Punkten grünes Licht gegeben. Trotz mancherlei Proteste und so weiter, weil der Einzelne dann sich in seiner Freiheit eingeschränkt fühlt. Aber bitteschön, was nützt Verteidigung der Freiheit, wenn der Terrorismus immer massiver und grassierender wird und die Sicherheit immer mehr bedroht ist? Also muss man doch da irgendwie einschränken. Unsere Polizei hat heute bereits schon ein Überwachungssystem. Davon hab ich keine Ahnung und wir auch nicht. Aber das läuft bereits. Ich will ein Beispiel bringen. Einige Zeit vor dem 11. September hatten wir einen Handwerker in unserem Haus, der musste Verschiedenes machen. Und der hat... War das vorher oder war das nachher? Kann auch sein, dass es nachher war. Auf jeden Fall hat er erzählt, dass er einmal als Handwerker in Winnenden, da wo ich herkomme, in Winnenden in einem Haus, in dem sozialer Wohnungsbau war, dass er da auch hat was reparieren müssen bei einem Türken oder was. Also auf jeden Fall war das ein Mensch, der dort auf Sozialkosten gehaust und gelebt hat. Und in dessen Zimmer hat er als Handwerker eine Kalaschnikow gesehen. Das hat er gemeldet. Kalaschnikow. Maschinengewehr. Ein russisches. Das hat er dann der Polizei gemeldet. Das war sehr klug. Was geschah? Nach dem 11. September wurde dieser Mensch in einer Nacht- und Nebelaktion abgeholt. Bitte? Ja, nicht der Handwerker. Natürlich nicht. Der mit der Kalaschnikow. Ja. Das kam nicht groß, das wurde nicht rausgestellt. Es war wirklich Nacht- und Nebelaktion. Kontrolle, Registrierung. Wenn es zu unserer Sicherheit dient, sagen wir doch auch, klar, selbstverständlich ist es ja gut, soll ja sein. Ich wollte noch zur Zahl 666 was sagen, aber Leute, mir läuft die Zeit davon. Aber wie lange hast du am Anfang gesprochen? Stimmt die Uhr da überhaupt? Ja. Nicht so lang, nein, ich schiebe die Schuld nicht auf ihn. Das kommt erst nachher mit der 666 Zahl. Da will ich noch ein paar Sätze sagen. Also das ist ganz bestimmt nicht erschöpfend gesagt. Die Mittel zur Verführung, zum Blendwerk, etwas aufzubauschen und uns da in eine bestimmte Richtung zu bringen und zu zwingen, sind Legion. Wichtig ist, dass wir da offene Augen haben, ein wachsames Herz, wirklich dranbleiben und wissen halt, was ist einfach von der biblischen Linie her zu entdecken und erkennen und wo müssen wir Fragezeichen setzen. Es geht... Mein dritter Hauptteil, wie können wir bestehen? Da geht es darum, dass wir den Entwicklungsstand des Weltgeschehens registrieren. Wächter, wie weit ist in der Nacht? Wie weit ist die Nacht vorgerückt? Eine Antwort darauf können wir finden, wenn wir die Rolle Israels werten. Israel, das ist nicht bloß ein Spruch, sondern das ist in der Tat so, ist der Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Wie weit ist es in der Nacht? Es ist das Land, es ist der Staat, mit dem der Antichrist eines Tages Frieden schließt. Ich bin ständig mit einem halben Ohr, wenn sein muss auch mit beiden, dabei zu überlegen und zu prüfen, wie das ist zwischen den Palästinensern und Israel. Das ist ja so der Knackpunkt, nicht wahr? Kommt es da zu einem Friedensschluss? Wie wird es gehen? Jetzt nach Arafat ist ja angeblich ein Gemäßigter dran. Wer weiß, wie lange der dranbleiben darf. Ob ihn die eigenen nicht eines Tages umlegen, wenn er so israelfreundlich ist. Aber bitte, es gibt bestimmt viele Palästinenser, die von der Vernunft her sagen, Leute, es hat keinen Wert, so vorzugehen. Wirklich, die gibt's, haben wir doch kennengelernt in Israel. Aber wie sich das politisch niederschlägt, nicht wahr, dass einfach die radikalen Seiten zurückstecken, es zu einem Friedensschluss kommt, der nicht hält. Jerusalem-Frage, Taumelbecher, Lassstein, sind alles biblische Hinweise. Zahl 600, jetzt kommt es doch, die Zahl 666 im Auge behalten. Ich bitte nicht als Spekulierzahl, wo man da also rumjongliert und was weiß ich was alles macht. Aber außer Acht lassen dürfen wir es nicht. Das habe nicht ich entdeckt. Sollte das nicht stimmen, was ich jetzt sage, dann bitte ich mich zu korrigieren. Aber einer, der sich da besser auskennt als ich, das WWW, nicht wahr, was im Internet da läuft, das ist ja eigentlich das Dauerkennzeichen im Internet, WWW, gell? So ist doch. Also jede Angabe fängt damit an. Das sind da drei Buchstaben, im Deutschen W. Im Hebräischen ist es der Buchstabe Waff. Und der Buchstabe Waff hat im Hebräischen den Zahlenwert 6. Ist denn das Zufall? Als wir unsere ersten Israel-Reisen machten, so ab 1980 und in den folgenden Jahren, da waren die Busse in Israel noch mit dem Autokennzeichen versehen, 666. Ben Korin, den wir damals immer wieder hatten zu Vorträgen, der hat mal darauf angespielt. Der hat sich ausgekannt, sicherlich. Der hat die Bibel gekannt, auch das Neue Testament, und hat gemeint, ja, manche wären ja der Meinung, die Zahl 666 auf den israelischen Bussen, das sei also ein ganz schlimmer Hinweis und so. Er hat es also natürlich runtergezogen. In der Zwischenzeit haben die Busse nicht mehr die Zahl 666. Wurde abgestellt. Es heißt in Offenbarung 13, der berechnet die Zahl des Tieres. Das heißt, der habe ein Augenmerk. Das Tier ist sicherlich in seiner Endentwicklung eine Person, aber in seiner Vorausentwicklung ein System. Und da kann das WWW durchaus als System Pate stehen. Ich will noch ein Mittel nennen, wie wir in dem allem bestehen können. Brüder und Schwestern, das alles können wir ja nicht sagen, um vielleicht interessante Dinge zu sagen. Ich habe eingangs gesagt, das ist überlebensnotwendig. Und wir müssen jetzt gar nicht so sehr an 100 und 200 Sachen denken, dies und jenes und so weiter und so fort, wenn wir persönlich stabil bleiben wollen. Eins ist wichtig. Das sagt Paulus, 2. Thessalonicher 2, Liebe zur Wahrheit. Er sagt es zwar dort im negativen Zusammenhang, dass diejenigen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, abfallen, abdriften. Also folglich positiv, wer die Liebe zur Wahrheit angenommen hat, der bleibt stabil, der hat klaren Kurs und der hat auch die Verbindung zu dem, der die Wahrheit ist. Das ist nämlich der Herr Jesus. Und wenn wir das durchhalten, ihr Lieben, durchhalten wirklich, dass aber auch nichts zwischen uns und Jesus treten kann und darf, dann dürfen wir wissen, dann ist er auch in unserem Leben der Anfänger und der Vollender des Glaubens. So, jetzt höre ich auf. Ich habe noch ein paar Sachen drauf, aber ich glaube, jetzt langt's. Ich könnte mir, bitte? Ja. Ich könnte mir denken, dass jetzt noch viele Fragen sind. Das ist ja klar. Das kann nicht ausbleiben. Aber wer fragt, kommt weiter. Nicht unbedingt heute Abend. Wie ist denn das eigentlich?
Du kannst, ich meine, wenn Interesse da ist, könnte man das natürlich so machen, dass wir jetzt ganz kurz eine Pause machen und sagen, diejenigen, die gehen möchten, und dass die anderen noch hier bleiben und dass wir noch auf Fragen eingehen. Also wenn Fragen da sind, wäre es schade, wenn man das abbrechen würde. Oder? Was meinst du?
Von mir aus. Ich habe aber jetzt auch eine Frage. Auf dem Programm steht anschließend Mahlfeier.
Nein, das ist nicht
toll. Da hätte ich auch viel zu lange überzogen, wenn das noch wäre. Also, schließen wir ab.
Ich würde sagen, dass du noch betest.
Ja. Lieber Herr Jesus, wir dürfen mit dir rechnen als einem lebendigen Herrn. Hab herzlichen Dank, dass du der Herr aller Herren bist, dass du das Heft in der Hand hast und behältst, allen Widerständen und allen Fremdmächten zum Trotz. Das glauben wir, damit rechnen wir. Und dass du in der Lage bist, auch die Mächte, die gegen dich antreten, so einzubauen und einzuplanen in deinen großen Ratschluss, dass am Ende das dabei herauskommt, was dich groß macht. Hilf uns in dem ganzen Verführungs- und Vernebelungsmanöver, das in unseren Tagen läuft, einen klaren Blick zu behalten und vor allem, dass wir fest und entschlossen auf deiner Seite bleiben. Wir danken dir noch einmal, dass wir als einem lebendigen Herrn mit dir rechnen dürfen, dass wir mit dir reden können, dass du mit uns redest und dass du der bist, der das angefangene Werk zum Ziele bringt. Bei jedem von uns persönlich, wenn wir dich den Anfänger unseres Glaubens sein lassen, dann bist du auch der Vollender unseres Glaubens. Nun befehlen wir uns dir an für diese Nacht. Behüte und bewahre uns und alle unsere Lieben und alle, die dir vertrauen. Und wir dürfen dir die ganze Welt anbefehlen, dein Volk Israel und alle Völker. Herr, komme bald. Amen.